Unser Job ist vieles. Broterwerb, Talentschmiede und Raum für Begegnung. Doch er kann für manche Menschen auch zur Belastung werden. Konflikte, Mobbing und Konkurrenz, Überforderung, Angst und Einschränkung. Als Psychologin möchte ich über all diese Bereiche sprechen und dazu beitragen, unsere Arbeit gesünder zu machen. Mein Name ist Silke Rusch und du hörst Psychologie at Work.
Nun kann ich dir aber aus persönlicher Erfahrung sagen, dass den Stress, der beispielsweise durch eine toxische Führungskraft entsteht, den meditierst du halt einfach nicht weg abends. Es sind die Unternehmen, die schlussendlich richtig, richtig viel Geld für die Konsequenzen bezahlen. Ich habe auf meinem Weg oder in meiner Ausbildung, auch in meiner praktischen Erfahrung, sehr vieles gelernt, aber ich habe halt absolut gar nichts über mentale Gesundheit und die Bedeutung von diesem Thema gelernt.
Hallo, wie schön, dass ihr eingeschaltet habt heute hier bei Psychologie at Work. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, und heute möchte ich über Erschöpfung am Arbeitsplatz sprechen. Ich habe das auch in einigen Episoden schon mal getan in der Vergangenheit, aber heute ist das Besondere, dass ich einen Interviewpartner hier bei mir im Podcast zu Gast habe, der genau weiß, wovon er spricht. Leider muss man bei diesem schwerwiegenden Thema ja sagen, ich habe heute Remo hier bei mir zu Gast. Remo Gubler ist mir zugeschaltet aus der Schweiz. Ihr hört das auch gleich ein bisschen. Und er weiß wirklich, wovon er spricht, denn er hat das Ganze erlebt. Eine lange Reise vom Burnout in die Erschöpfungsdepression und wieder zurück, könnte man sagen. Ja, und Remo erzählt uns, dass er als fitter, gesunder, junger Mann der Wirtschaft studiert hat und dann eine steile Karriere im Sales-Bereich gemacht hat, eigentlich mitten im Leben stehend vom Burnout übermannt wurde und wie seine Krankheitsgeschichte dann weitergegangen ist. Remo ist heute Gründer und CEO der Mental Health Company und setzt sich vehement dafür ein, dass wir eine bessere Burnout-Prävention in die Unternehmen bekommen, aber Näheres dazu wird er uns gleich im Gespräch auf jeden Fall selber sagen. Für mich war das Ganze ein Gespräch, was mich sehr, sehr berührt und bewegt hat. Man muss dazu sagen, dass Remo und ich uns jetzt schon einige Monate kennen und dass wir auch zusammen arbeiten. Ich habe gesagt, er hat die Mental Health Company gegründet und ich sitze mit im Board. Das heißt, wir sitzen mindestens jeden Monat einmal zusammen und ich berate Remo psychologisch über verschiedene Themen, die er angehen möchte. Er befindet sich da auch gerade noch im Aufbau einiger sehr spannender Programme und ich habe die große Ehre und darf hier mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, und trotzdem hat mich das Gespräch so berührt, weil es natürlich nochmal sehr in die Tiefe gegangen ist und weil ich einfach nochmal sehr gut nachvollziehen konnte, wie sein Weg war und ja, was für ein langer, schwerer Prozess das auch war, sich wieder freizustrampeln sozusagen. Aber jetzt bin ich froh und stolz, dieses sehr, sehr offene Gespräch mit euch teilen zu dürfen. Ja, und wünsche euch viele gute Erkenntnisse für euch, aber auch für eure Unternehmen. Falls ihr Führungskräfte seid, lege ich dieses Interview wirklich jedem ans Herz und freue mich auf euer Feedback, falls ihr welches habt. Werdet am Ende der Session gerne auch eure Sachen in den Podcast-Portalen los. Ihr könnt das natürlich auch unter dem Folgenpost tun. Bei LinkedIn werden wir beide auch darüber Beiträge erstellen, aber auch in den Podcast-Apps. Bei iTunes zum Beispiel könnt ihr in Worten rezensieren. Und wir freuen uns natürlich auch über viele, viele Sterne in den Podcast-Portalen, sodass das Interview hoffentlich Verbreitung erfährt und auch an viele, viele Menschen gerät, die davon profitieren könnten. Und jetzt hört gerne mal rein in unser Gespräch. Ja, dann sage ich nochmal offiziell jetzt hallo und herzlich willkommen. Schön, Remo, dass du heute im Podcast bist. Freut mich total.
Danke, dass ich hier sein darf, Silke.
Ja, das ist selbstverständlich und sowas von selbsterklärend, dass du hier sein darfst. Ja, ich habe schon im Intro jetzt verraten, dass wir seit einigen Monaten sogar zusammenarbeiten, dass ich die Ehre habe, in deinem Board zu sitzen. Aber wir kommen nachher noch ganz, ganz viel oder noch mal detaillierter auf deine Company zu sprechen. Lass mich eine Einstiegsfrage an dich stellen, Remo. Wenn du heute den Begriff Burnout hörst, was geht dir als erstes durch den Kopf an? Was denkst du als erstes?
Als allererstes denke ich an meine eigene persönliche Burnout-Erfahrung.
Ja, also hast du direkt so die Connection zu deiner Geschichte, zu dem, was passiert ist und ja, zu deiner Person überhaupt.
Absolut. Und wenn ich den Begriff höre, dann spüre ich halt sofort oder dann kommen Erinnerungen hoch, wie das für mich war und wie ich das an eigenem Leibe erfahren habe.
Ja, verstehe. Ja, magst du uns mal erzählen, was dich mit dem Begriff, mit dem Thema Burnout verbindet? Du hast es ja gerade schon ein bisschen eingeleitet. Magst du uns mal teilhaben lassen an dieser Geschichte? Also ich kenne sie ja schon ein bisschen und ich denke mal, die dich von Social Media, von LinkedIn kennen, wo du das ganz toll machst und uns ganz toll daran auch teilhaben lässt, auch an deinem jetzigen Weg natürlich, aber für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, magst du uns mal erzählen, was deine Burnout-Geschichte ist?
Vielen Dank für die netten Worte. Das kann ich gerne tun. Wäre es für dich in Ordnung, dass wir, bevor ich über meine persönliche Burnout-Erfahrung spreche, festhalten, was Burnout überhaupt ist und was es nicht ist? Denn es kursieren viele Meinungen und selbsterfundene Definitionen rund um das Thema Burnout, die halt oft für Verwirrung stiften oder sorgen. Und ich lege großen Wert darauf, dass die Zuhörer genau verstehen, worüber ich oder wir gerade sprechen.
Ja, das finde ich total gut. Auch super, dass du es hier nochmal anbringst. Das ist sicher sehr hilfreich und ich weiß auch, dass es dir ein wichtiges Anliegen ist. Du besprichst es auch sehr, sehr oft und wie ich finde, aber auch kann man es gar nicht oft genug besprechen, weil genau das passiert, was du eben gerade gesagt hast. Also sehr, sehr gerne nimm uns mit auch und das ist sehr wertvoll für die Zuhörenden.
Also die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, definiert Burnout wie folgt. Ein Burnout-Syndrom wird konzeptualisiert als Ergebnis von chronischem Stress am Arbeitsplatz, der nicht erfolgreich bewältigt wurde. Es ist charakterisiert durch drei Dimensionen: Gefühle der Erschöpfung, erhöhte mentale Distanz zu seinem Job oder Gefühle von Negativismus und Zynismus in Bezug auf den eigenen Job und reduzierte berufliche Wirksamkeit. Burnout bezieht sich spezifisch auf Phänomene im beruflichen Kontext und sollte nicht verwendet werden, um Erfahrungen in anderen Lebensbereichen zu beschreiben. Also die offizielle Definition von Burnout betont ganz klar die Bedeutung des Arbeitsplatzes bei der Entstehung des Burnout-Syndroms. Wieso ist das wichtig? Weil halt am Arbeitsplatz unglaublich viele Maßnahmen getroffen werden können, um die Entstehung von Burnout zu verhindern. Und das ist mir halt persönlich ein riesengroßes Anliegen. Natürlich ist mir absolut bestens bewusst, dass auch im persönlichen Umfeld ganz viel Stress entsteht und dass auch Überforderung entstehen kann. Aber was halt passiert, wenn man Burnout nicht als das betrachtet, was offiziell festgelegt ist, ist, dass es auf die Schultern von den betroffenen Personen übertragen wird. Des Weiteren ist Burnout ja offiziell, also es ist auch keine Krankheit, das sage nicht ich, sondern das sagt die führende Autorität für globale Gesundheitsfragen, die WHO.
Ja.
Und Burnout ist auch keine psychische Störung. Das sage auch nicht ich, sondern das sagt die American Psychiatric Association, die die Kriterien für mentale Krankheiten überwacht und definiert.
Ja.
Und eben, nun würde ich halt auch gerne kurz erläutern, weshalb das so wichtig ist. Denn egal, wo ich hinhöre oder was ich lese, sehe ich überall den Versuch, das Phänomen Burnout zu medikalisieren also Burnout als Krankheit oder als psychische Störung zu definieren. Und die Intention, die dahinter steckt, die ist sicherlich eine gute. Und die Menschen, die Burnout als Krankheit betrachten wollen, die sind auch gut, denn sie wollen den betroffenen Menschen ja helfen, oder? Das ist ja klar. Aber in Wahrheit geschieht dadurch leider genau das Gegenteil. Was nämlich geschieht, ist, dass das Problem deshalb auf die Schultern der betroffenen Person geschoben wird, im Sinne von: Du bist von Burnout betroffen, du bist das Problem, du bist krank und dir muss geholfen werden. Und die einzige Möglichkeit, um dir zu helfen, ist, indem du zum Psychiater gehst oder indem du Medikamente nimmst. Und bezahlen sollen dafür die Allgemeinheit und die Versicherungen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Also den betroffenen Menschen oder Personen muss unbedingt geholfen werden. Aber sie brauchen halt eben vor allem viel, viel früher Hilfe, bevor Burnout zu einer Erschöpfungsdepression und dann zu einer mittelschweren oder zu einer schweren Depression wird und bevor durch den chronischen Stress Angst und Panikattacken ausgelöst werden. Und diese Hilfe kann zu einem sehr großen Teil am Arbeitsplatz sichergestellt werden. Und ich spreche hier nicht davon, dass Führungskräfte zu Psychologen werden müssen.
Ich hake da gerade noch mal ein. Ich finde das sehr, sehr spannend, was du sagst, aus vielerlei Gründen. Aber ein Grund ist auch, dass wenn es eine schlimme Erkrankung ist und auch als solche bezeichnet wird, die Patienten für sich eher rechtfertigen können, in einer Klinik zu sein oder in einer Behandlung zu sein. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ich glaube halt einfach, dass sie, wenn die Leute bei dir sind, in der Klinik, und ich war ja auch zweimal in einer Klinik, dann sind sie ja eigentlich schon in der Depression.
Ja, manchmal ist das so. Zumindest in einer psychiatrischen Klinik, in einer ambulanten Psychotherapie ist es aber manchmal noch nicht so. Ne? Da würden wir diagnostisch schon noch beim Burnout sein oder noch nicht vielleicht in einer depressiven Episode sein. Und da mache ich zumindest oder habe öfter die Erfahrung gemacht, dass es für Patientinnen und Patienten fast so ein Kampf ist gegen das System in Anführungsstrichen, dass sie schon um Anerkennung ringen. Vielleicht ist das so der bessere Begriff, ja, dass so fast gesagt wird, na ja, wenn Burnout keine Erkrankung ist, dann ist es irgendwie auch nicht so schlimm, dass ich deshalb Hilfe in Anspruch nehmen dürfte. Also es hat ein bisschen auch was davon. Aber gehen wir gerne noch mal weiter, weil ich das so spannend finde, auch in deine eigene Geschichte rein. Du hast jetzt nochmal, wie ich finde, was auch sehr wichtig ist, deutlich gemacht, was die Kriterien eines Burnouts sind und wie die offizielle Definition ist. Nimm uns doch nochmal mit so in deine Story. Wie ist das gegangen? Was hast du für Probleme bekommen?
Also, ich ließ mich offiziell am 8. März 2021 von meiner Psychiaterin aufgrund von einer Erschöpfungsdepression krankschreiben, nachdem ich mich bereits ja, monatelang in der Burnout-Spirale befand, ohne zu verstehen, was da gerade mit mir geschah. Unter Burnout-Spirale verstehe ich oder bedeutet für mich, dass ich emotional erschöpft war, mich immer mehr von meiner Arbeit und von meinem Arbeitgeber distanzierte, mich selbst immer unwirksamer fühlte. Ich verlor immer mehr an Energie und an Selbstvertrauen auch, obwohl ich meinen Beruf einst wirklich liebte und auch wirklich gut darin war, verlor alles seine Bedeutung und sämtliche meiner positiven Gefühle erodierten. Und diese Gefühle und Symptome, also eben die Erschöpfung, den Zynismus und die abnehmende Leistungsfähigkeit, habe ich viel zu lange ignoriert, weil ich dachte, Burnout betrifft nur alle anderen, aber nicht mich. Und das Ergebnis davon war, dass ich dann eben irgendwann in eine Depression fiel, 3 Jahre lang krank war, krankgeschrieben war, zweimal für insgesamt 10 Wochen in Burnout-Kliniken verbrachte, ich glaube über 100 Stunden mit meiner Psychiaterin gesprochen habe Und mittlerweile, glaube ich, etwa 4000 Tabletten schluckte Antidepressiva. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich verstanden hätte, was ein Burnout wirklich ist und wie es entsteht, ich eher dazu in der Lage gewesen wäre, mich selbst davor zu schützen. Und auch als Führungskraft, denke ich, bin ich viel besser dazu in der Lage, andere Menschen davor zu schützen, wenn ich verstehe, um was es sich bei einem Burnout wirklich handelt und wie es entsteht und dass ich halt eben etwas tun kann als Führungskraft oder als Unternehmen und dass es nicht einfach nur die Verantwortung des betroffenen Menschen ist. Das finde ich auch noch wichtig, dass ich bin auch nicht zu dieser Zeit ausgebrannt, zu der ich am meisten gearbeitet habe. Denn das wird ja auch, das wird, da, davon wird auch oft gesprochen, dass halt Burnout wegen viel Arbeit geschieht. Und ich dachte halt auch, ja, das sind nur Manager, die irgendwie 20 Stunden am Tag arbeiten oder so. Und deshalb habe ich das auch vernachlässigt, weil zu der Zeit, in der ich wirklich ausgebrannt war, habe ich gar nicht so viel gearbeitet. Und ich habe Stress nur mit viel Arbeit assoziiert. Und ich glaube eben, dass das viele Menschen machen. Aber Burnout bedeutet eben auch weitaus mehr, als dass eine Person erschöpft ist, weil diese Person zu viel arbeitet. Das Phänomen ist viel komplexer als das. Es besteht nicht nur aus der einen Dimension, wie jetzt vorhin schon beschrieben. Es ist nicht nur die Erschöpfung, sondern es ist halt eben Erschöpfung, Zynismus und reduzierte berufliche Wirksamkeit, die sich auch gegenseitig beeinflussen und verstärken. Und es entsteht aufgrund von unterschiedlichen Ursachen aus unterschiedlichen Bereichen des Arbeitslebens und nicht nur wegen dem Faktor viel Arbeit.
Ja, absolut.
Denn was passiert, wenn jemand sehr viel arbeitet? Diese Person wird irgendwann erschöpft und müde. Das ist ja ganz normal. Das ist ein normaler menschlicher Prozess. Aber bei der aktuellen Mental Health Krise, die wir in der Arbeitswelt erleben, geht es nicht nur darum, dass Menschen nur in Anführungsschlusszeichen erschöpft oder nur müde sind, sondern auch geht es um viel mehr. Also die Menschen sind auch, oder viele Menschen sind halt auch nicht mehr engagiert bei ihrer Arbeit. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig, aber die Gallup-Studie, ich glaube, die ist gar noch nicht so alt. Aber was sind das irgendwie? 13% der Menschen
Um die
sind
15,
engagiert.
ja, um die 15%. Best Engager sozusagen, ja.
Das ist so wenig, oder? Und das ist so schade, weil was man halt vergisst, es gibt nicht nur die Menschen, also es gibt ja nicht nur zwei Gruppen von Mitarbeitern, die ausbrennen und die nicht ausbrennen, sondern es gibt halt dazwischen noch ganz, ganz viele. Und so wie es aussieht, gehen viele zur Arbeit, aber sind nicht engagiert und nicht involviert und haben keine Freude daran und können nicht ihr ganzes Potenzial entfalten. Und das ist halt wirklich schade.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich danke dir, dass du ihn reingebracht hast. Ne, das ist, was für ein weites Feld das Ganze ist und wie komplex eben das Themenfeld ist. Ja, erstmal vielen Dank, dass du das jetzt auch nochmal so erzählt hast, dass man sich da sehr gut, glaube ich, vorstellen kann oder zumindest deinen Schilderungen folgt und sich vorstellen kann, wie es dir da ergangen ist. Ja, hättest du dir vorstellen können, früher, als du so angefangen hast zu arbeiten, dass du irgendwann mal psychisch erkranken würdest, dass du mal einen Burnout haben würdest?
Das kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Und zwar für Burnout und noch klarer für die Depression. Also ich wusste zwar, dass die beiden Themen existieren, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das war etwas für andere, nicht, sicher nicht für mich.
Und was hat dich da so sicher gemacht? Was waren da vielleicht irgendwelche Glaubenssätze über psychische Probleme, die da in dir vorgeherrscht haben? Ich meine, sowas kann man ja immer besser im Nachhinein sagen als währenddessen, während man so drinsteckt. Aber jetzt heute in der Retrospektive, würdest du sagen, da hat irgendetwas in dir vorgeherrscht an Überzeugungen über psychische Erkrankungen?
Also, ich war gesund, ich war sportlich aktiv, ich hatte ein soziales Umfeld, ich war optimistisch, selbstwirksam, selbstbewusst und so weiter. Also kurz gesagt, ich war resilient.
Ich wollte das gerade sagen, ich hatte gerade denselben Begriff auf den Lippen. Du warst eigentlich der Prototyp eines resilienten Menschen, hast du gerade aufgezählt.
Genau, ich glaube, das war ich und trotzdem hat es mich halt erwischt. Und schön, dass du das gerade so sagst, denn das ist übrigens, das ist der Grund, weshalb ich auch auf LinkedIn öfter mal darüber schreibe, dass es eben nicht ausreicht, die Menschen resilienter machen zu wollen. Und auch hier, verstehe mich nicht falsch, also selbstverständlich ist es wichtig, an sich selbst zu arbeiten und auch gesund zu leben und auf seine Ernährung zu achten und Sport zu treiben und. Aber ich sage immer so schön, irgendwann bricht auch der stärkste Kanarienvogel zusammen, wenn die Mine voll mit toxischem Gas ist. Also
Ja.
es reicht einfach, es reicht nicht aus, immer nur die Menschen resilienter machen zu wollen. Und wie du es gesagt hast, ich war resilient, aber es hat mich trotzdem erwischt.
Ja. Ja,
Und
total, total interessant, dass du das nochmal so jetzt erzählst. Wenn wir jetzt mal so chronologisch vorgehen, wenn du dich nochmal zurückerinnerst, was war denn so eigentlich das Erste, was du an Symptomen gemerkt hast? Also da wäre ja auch die Frage, hast du das wirklich gemerkt oder weißt du das nur jetzt im Nachhinein, dass das bereits Symptome waren? Was würdest du sagen? Was war da als erstes?
also wenn du mich jetzt so fragst, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte sehr vorsichtig sein werden müssen, als ich zynisch wurde, weil das wurde ich. Als ich meinen Job angefangen habe, war ich das nicht. Ich war voll mit Motivation und Menschen rund um mich herum waren bereits zynisch im Arbeitsumfeld, aber ich nicht. Aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, auf das hätte ich achten müssen. Aber eben, wie du es gesagt hast, im Nachhinein ist man immer schlauer.
Ja. Wie hat
Aber
sich das denn, Entschuldigung, wie hat sich das denn geäußert bei dir, wenn du so sagst, ich bin zynisch geworden? Hast du da so ein Beispiel noch in Erinnerung?
ich würde sagen, halt die Arbeit wurde mir immer egaler und die Freude und das Interesse, ich verlor immer mehr die Freude und das Interesse daran. Auch, also ich war ja im Verkauf und ich habe Kunden betreut und irgendwann fehlte mir wie die Kapazität, um empathisch mich in meine Kunden hineinzufühlen und ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen, weil ich so negativ und mit mir selbst beschäftigt war.
Ja,
Ja.
das finde ich eine sehr gute Umschreibung. Das ist auch tatsächlich etwas, was ich sehr, sehr, sehr oft von Patientinnen und Patienten höre oder was ich auch selbst wahrnehme, ne, dass Menschen unempathisch werden, aber gar nicht, weil sie ein unempathisches Wesen haben, sondern weil da so negative Gedankenspiralen am Werk sind, die die ganze kognitive Kapazität besetzen, sodass da im Arbeitsgedächtnis einfach nicht mehr viel frei ist, um sich in andere Menschen auch noch reinzuversetzen. Das ist so ein Kapazitätsproblem. Du hast es wunderbar beschrieben eigentlich gerade.
Und also um die Frage vielleicht noch final zu beantworten, die ersten Symptome, denen ich dann wirklich Beachtung schenkte, waren, weil ich sie halt nicht mehr ignorieren konnte, waren Kopfschmerzen. Ich hatte immer so einen Druck auf meinen Augen, was dann auch zu Sehproblemen führte und was alles zusammen auftrat. Und mich übrigens bis heute immer noch begleitet, ne? Das war vor 3 Jahren. Und also zu Beginn konnte ich die Kopfschmerzen und so noch ignorieren, aber irgendwann wurde es halt so schlimm, dass ich morgens den Laptop aufklappte und das Display nur noch verschwommen sah, als würde ich durch Ich weiß nicht, ob ihr das im Deutschen auch so sagt, wie so ein Milchglas, also
Ja,
wie
doch.
bei einer Dusche zum Beispiel, wo du nicht, du siehst nicht ganz, du siehst jemand ist drin, aber du siehst nicht ganz rein. So war das mit meinem Display vom Laptop.
Ja, wow. Also richtig heftige somatische Symptome, würden wir sagen, ne? Also körperlich ausgedrückte Symptome, die da auch dann gekommen sind. Ja, und du sagst, du
Genau.
hast da auch noch einiges zurückbehalten bis heute.
Ja, also man muss vielleicht dazu verstehen, ich hatte vor meinem Burnout nie irgendwelche Beschwerden. Also ich hatte nie Kopfschmerzen oder irgendwas. Und jetzt habe ich die bis heute. Also ich habe heute noch Kopfschmerzen und Druck auf den Augen. Und ich spüre das halt vor allem, wenn der Stresslevel in meinem Körper sich erhöht, dann beginnt das. Also natürlich, ich bin bei weitem nicht mehr da, wo ich mal war, weil das, was ich gerade beschrieben habe mit dem Laptop, das ging so weit, dass ich irgendwann konnte ich beispielsweise auch nicht mehr lesen, also auch keine Bücher mehr lesen. Ich weiß gar nicht, wie ich das genau erklären kann, aber ich sah die Buchstaben im Buch, aber der Text kam nicht in meinem Gehirn an, weil mein Kopf einfach keine neuen Informationen mehr aufnehmen wollte oder konnte.
Ja, ich finde, du beschreibst das wunderbar. Also ich glaube, was sich für dich jetzt schwierig anfühlt, das in Worte zu fassen, das kommt sehr, sehr gut bei mir an, auch sehr greifbar bei mir an. Ich kenne es natürlich auch von vielen Schilderungen von Patientinnen und Patienten, aber man kann das richtig gut nachvollziehen, so wie du das erzählst. Kannst du denn eine Sache oder auch mehrere Sachen benennen, die so für dich in deinem Heilungsprozess so, ja, man sagt so neudeutsch immer schön, die Game Changer waren. Also gab es so Aha-Momente in deinem Prozess?
Also Aha-Momente gab es verschiedene, aber der absolute Game Changer, das war und ist meine Partnerin Chiara. Chiara hat mein Leben doppelt gerettet. Also ich weiß zum einen nicht, ob ich ohne sie wirklich noch hier wäre. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass sie mein Leben oder mein neues Leben auf eine Weise bereichert, wie ich es mir halt niemals hätte vorstellen können. Dazu muss man verstehen, dass ich Chiara so ziemlich auf dem Peak von meinem Burnout, eher sogar bereits in meiner Depression kennengelernt habe und dass ich sie lange halt ja nicht sehr nett behandelt habe. Ich ließ sie über 18 Monate emotional nicht an mich ran und stieß sie immer und immer wieder von mir weg. Ich war in dieser Zeit halt komplett, das weiß ich jetzt auch erst im Nachhinein, aber ich war komplett depersonalisiert. Ich konnte gar nichts fühlen. Ich konnte keinerlei Gefühle verspüren oder wahrnehmen. Und deswegen war es natürlich für mich auch unmöglich, eine Bindung in irgendeiner Art und Weise aufzubauen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du besser erklären, was Depersonalisierung bedeutet, was das ist.
Ich glaube nicht, dass ich es besser erklären kann, weil du hast drin gesteckt und hast das gerade eigentlich schon wunderbar eingeleitet. Ja, erstmal kann man dazu sagen, dass es eben ein Symptom der depressiven Erkrankung sein kann, ne? Nicht muss. Auch Menschen mit Panikstörungen erleben das Symptom zum Beispiel. Also es ist eine emotionale Abspaltung, sagen wir auch dazu in der Psychologie, oder eine Entfremdung. Menschen empfinden sich als quasi neben sich stehend. Manche beschreiben es als, ich fühle mich wie eine leere Hülle. Es ist in der Depression eigentlich dieses Kardinalsymptom der Freudlosigkeit, ne? Also im Prinzip, wie du es gesagt hast, nicht mehr zu emotionalen Schwingungen in der Lage zu sein. Und da gehört natürlich auch die Zuneigung zu anderen Menschen dazu. Da gehört aber auch das Interesse für eigene Hobbys oder für eigene Bezugspersonen dazu. Also ich habe ältere Menschen bei mir in der Therapie sitzen, die weinen, die sagen, ich fühle überhaupt nichts mehr, wenn ich mit meinen Enkelkindern zusammen bin, und im Prinzip es sehr, sehr schlimm finden und sehr darunter leiden, dass sie diese Gefühle nicht aufbringen können. Ja, also das würde ich noch von fachlicher Seite dazu sagen, aber du hast es wunderbar schon erklärt.
Und genau so war es, wie du es jetzt auch beschrieben hast. Ich war zu dieser Zeit also so fertig mit allem und nichts hat mich interessiert, aber sie gab nie auf. Also sie kämpfte immer und immer weiter um mich, obwohl ich sie immer wieder von neuem verletzte. Und sie schrieb sogar meiner Mutter, die sie damals noch gar nicht kannte, einen Brief, um mir mitzuteilen, dass es mir halt überhaupt nicht gut ging. Und sie zog von Briefkasten zu Briefkasten, weil sie nur so ungefähr wusste, wo meine Mom überhaupt wohnte. Und eines Tages sagte ich dann zu ihr, dass das alles keinen Sinn mache und dass es besser wäre, wenn wir uns nicht mehr sehen, da wir einfach nicht vom Fleck kamen. Weil eben, ich habe halt nichts gespürt oder ich konnte, das konnte gar nicht funktionieren. Und sie akzeptierte es. Und dieser Tag war allerdings für mich der entscheidende Punkt. Denn als sie meine Wohnung verließ, hatte ich das erste Mal seit knapp 2 Jahren wieder etwas gefühlt, und zwar habe ich gespürt, dass das die falsche Entscheidung war. Und das war übrigens auch das erste und das einzige Mal, dass ich in dieser Zeit geweint hatte. Und ich glaube, ich ließ mir dann irgendwie 2 Tage Zeit, um zu verstehen, was da gerade passiert war, und schrieb ihr dann, ob sie nochmals bereit wäre, um mit mir zu sprechen. Und sie hat dann zum Glück ja gesagt. Ich hatte dann versucht, ihr so gut wie möglich zu erklären, was gerade mit mir los war. Und obwohl ich es selbst nicht verstand, hatte sie es verstanden. Und ich hatte in diesem Moment verstanden, dass egal was auch passiert, ich einen Menschen an meiner Seite habe, der nicht weggeht und der für mich da ist. Und genauso war es und ist es auch immer noch. Deshalb sage ich, sie ist der absolute Gamechanger in meiner Heilung, weil ab diesem Punkt wusste ich, dass irgendjemand, zumindest ein Mensch, ist immer da, egal was passiert. Und das hat mir Kraft gegeben.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das spricht auch aus dir und aus dem, wie du das erzählst. Das, ja, kann man sich ja auch schöner überhaupt nicht wünschen. Also neben der Heilungsgeschichte auch noch eine tolle Liebesgeschichte, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und das spiegelt aber auch wieder ganz viele Studienergebnisse wider, denn wir wissen heute aus der Forschung, dass soziale Unterstützung eins der größten Resilienzfaktoren, da haben wir es wieder so ein bisschen, aber auch eben Faktoren sind, um mentale Erkrankungen in den Griff zu bekommen und auch um sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Also beides, ne, präventiv und auch kurativ, wie wir das so schön sagen. Also eine wunderschöne Erzählung auf jeden Fall und kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass dich das auch auf dem Weg in die Heilung auf jeden Fall maßgeblich begleitet hat.
Und sorry, selbstverständlich auch professionelle Hilfe, extrem wichtig, weil das war auch für mich, das war eine Riesenhürde, um Hilfe in Anspruch zu nehmen oder mit jemandem zu sprechen, der das professionell macht. Das habe ich viel zu lange nicht gemacht. Und auch die Klinik oder die Kliniken, in denen ich war, das war absolut entscheidend. Und das würde ich heute viel schneller tun, mir professionell helfen zu lassen und halt eben auch solche Maßnahmen wie eine Klinik in Anspruch nehmen. Das war absolut wichtig.
Da du gerade selbst nochmal die Klinik ansprichst oder deine professionellen Helfer und Helferinnen, magst du die Zuhörenden vielleicht nochmal kurz mitnehmen, die sich jetzt vielleicht auch an diesem Punkt befinden? Ich denke gerade so, vielleicht sitzt jemand da zu Hause und hört jetzt zu und hat vielleicht ähnliche Symptome oder bekommt jetzt gerade diesen Aha-Moment und denkt, ich müsste, könnte, dürfte, sollte mir helfen lassen. Was erwartet jemanden in einer professionellen Burnout- und/oder Depressionsbehandlung? Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, was da so mit dir gemacht wurde oder was du dort gemacht hast? Vielmehr, so passiv ist es ja nicht.
In der Klinik oder im 1:1 mit meiner Psychiaterin?
Kannst du ruhig beides erzählen?
Also, als ich mit meiner Psychiaterin begann zu sprechen, ging es halt zuerst vor allem mal darum, überhaupt jemandem zu erzählen, was gerade in mir vorgeht, weil das gehört ja auch, also es war und ist keine Stärke von mir, aber ich glaube, so geht es vielen anderen auch. Männern, aber auch Frauen, aber ich glaube, wir Männer haben noch mehr das Problem, über unsere Gefühle zu sprechen. So, also habe ich das sicher mal gelernt. Es war auch mal jemand da, der mir sagen konnte, hey, du bist nicht der Einzige oder ja, der Einzige, der diese Probleme hat oder diese Gefühle. Das hat mir sehr geholfen. Das regelmäßige Austauschen mit jemandem, der versteht, um was es geht und mir das Gefühl gibt, verstanden zu werden, das war sicher sehr wichtig.
Also
Und
bestimmt
dann.
ist es sich nicht immer erklären zu müssen, oder? Weil ja in der Klinik sowohl die MitpatientInnen als auch die BehandlerInnen natürlich sofort wissen, um was es geht und wovon du sprichst, oder?
Das stimmt und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der du gerade sagst. Ich musste mich nicht verstellen und ich musste nicht so tun, als wäre alles in bester Ordnung, sondern es war okay, um zu sagen, hey, ich struggle, ich habe ein Problem, ich kann nicht schlafen, mein Kopf, meine Gedanken drehen sich nonstop und ich traf auf Verständnis. Genau wie du es gesagt hast. Ich musste mich nicht erklären, weil das ist übrigens auch einer der Gründe, weshalb ich auf LinkedIn darüber spreche, weil ich habe für mich gemerkt, nicht über meine Gefühle zu sprechen, war auch ein Mitgrund, weshalb diese Probleme aufgetreten sind. Und ich habe aber auch gemerkt, dass das Verstecken und das so tun, als wäre alles in Ordnung, das kostete mich extrem viel Energie, die ich einfach nicht hatte. Und deswegen habe ich begonnen, einfach offen, immer offen über das zu sprechen, weil ich halt auch realisiert habe, es gibt ganz viele Leute, denen geht es genauso wie mir, aber die sprechen mit niemandem darüber und das kostet sie sehr viel Energie und beschleunigt vielleicht sogar noch die Krankheit oder die Depression, weil sie alle Probleme mit sich selbst ausmachen müssen. Und das kannst du halt. Um bei deiner Frage zu bleiben, das kannst du halt in einer professionellen Behandlung oder in einer Therapie, in einer Klinik, kannst du halt das ziemlich gut ablegen und lernst auch damit umzugehen. Also das würde ich sofort wieder tun.
Ja, weil es einfach so ein Safe Space dann ist, ne? Ja,
Ja.
verstehe.
Ja.
Welche Rolle spielt denn mentale Gesundheit heute in deinem Leben? Was machst du denn vielleicht anders, als du es früher machst?
Ich denke, dass mentale Gesundheit heute eigentlich jede meiner Entscheidungen beeinflusst. Also es ist ein riesengroßes Thema in meinem Leben, denn für nichts in der Welt wiederhole ich die Erfahrung, die ich auf dieser dreijährigen Reise machen musste. Man begegnet in diesem Zusammenhang ja oft dem Argument, ja, aber du hast ja vieles auf diesem Weg gelernt, das hat dich stärker gemacht und so weiter. Das mag ja alles stimmen, aber dabei geht halt vergessen, dass wir viele Menschen auf genau diesem Weg, den ich ging, verloren haben. Denn die Depression ist eine potenziell tödliche Krankheit. Und heute verstehe ich halt, was diese Zeilen bedeuten.
Ja, absolut. Ja, das hast du auch gerade noch mal gut gesagt. Das ist mir auch immer ein wichtiges Anliegen. Ich sag's im O-Ton immer genau so, dass wir bei Herzinfarkten oder bei Herzerkrankungen verstehen wir das leichter als bei Depressionen. Aber es ist so, es ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Und 10.000 Menschen bringen sich im Jahr in Deutschland zumindest um. Nicht alle wegen der Depression, aber insgesamt mit mentalen Erkrankungen und Problemen. Und es absolut ernst zu nehmen. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut verstehen, wenn du sagst, das muss ich um nichts in der Welt wiederholen. Und auch das habe ich schon öfter mal gesagt, die Krisen, wir können aus Krisen immer mit einem Wachstum hervorgehen. Das ist richtig, das ist korrekt. Aber dieser Satz lässt sich so schlecht umkehren. Also deswegen müssen wir keine Krise unbedingt wiederholen. Ich glaube, wir alle wollen nicht die Corona-Pandemie wiederholen und wir wollen auch nicht irgendwelche anderen Krisen in unserem Leben unbedingt wiederholen, um das Wachstum daraus zu ziehen. Also das würde ich absolut unterschreiben, was du eben gesagt hast. Ja, und jetzt hast du gesagt, die mentale Gesundheit, die spiegelt sich eigentlich in jeder Entscheidung deines Lebens heute wieder. Hast du so ein paar konkrete Sachen, die du heute anders machst oder die du dem nach deinem Heilungsprozess jetzt oder du bist vielleicht auch ein Stück weit noch drin, was du konkret anders machst in deinem Leben, als du es vorher gemacht hast?
Also es beginnt eigentlich schon bei der Entscheidung, mit wem verbringe ich Zeit und mit wem nicht. Ich Ich muss beispielsweise auch niemand anderes mehr mit irgendetwas beeindrucken. Ich lebe viel mehr im Innen als im Außen. Ich mache Dinge bewusster. Also es klingt, für mich klingt es immer so einfach oder so, keine Ahnung, unrelevant irgendwie. Aber wenn ich beispielsweise beim Sport bin, im Fitnesscenter, dann achte ich mich halt darauf, dass ich beim Sport bin und nicht am Handy und im Instagram und bei meinen E-Mails und dass ich auch mit meinen Gedanken halt wirklich beim Sport bin. Weil was ich gelernt habe, ist, nur weil ich physisch irgendwo bin, heißt das nicht, dass ich mich auch mental erhole oder dass es mental für mich gut ist. Um beim Sport zu bleiben, Sport ist extrem wichtig und ist ein großer Bestandteil meines Lebens. War es aber halt schon vorher. Aber vorher hatte ich vielmehr die Intention, gewisse Zeiten oder gewisse Gewichte zu erreichen, um irgendwie andere Menschen zu beeindrucken oder so. Aber das bringt halt einfach überhaupt nichts, sondern ich mache das heute einfach für mich, weil es mir gut tut, weil ich es gerne tue und dann genieße ich es auch.
Ja, so dieses Thema Genuss, ne, was du ansprichst, glaube ich auch für ganz, ganz viele Menschen, die dasselbe erlebt haben wie du oder noch drinstecken, was ganz wichtig ist. Es ist letztendlich so die Achtsamkeit, ne, die Bewusstheit, die Achtsamkeit, die Dinge zu tun. Und ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Tipp auf jeden Fall, weil das ja für viele schon auch ein ganzer Behandlungsansatz ist, auf diese Art und Weise vorzugehen. In den Depressionen da wirklich mit einem ganz achtsamen Weg durchzugehen.
Und es sind halt auch viele, viele Themen, die ich auf meiner Reise, unter anderem auch in der Klinik, gelernt habe, wie Routine. Routine hat mir extrem geholfen. Die wichtigste meiner Routinen ist Schlafroutine. Also ich gehe zur gleichen Zeit ins Bett, stehe zur gleichen Zeit auf. Ernährung, ich esse Frühstück und auch das mache ich sehr bewusst. Ich bin nicht am Handy nebenbei. Ich habe so gewisse Rituale, an die ich mich halte, die geben mir Struktur und das hilft mir.
Ja, das finde ich ganz super, dass du das gerade alles nochmal so ganz konkret sagst, weil so kriegt das Ganze auch nochmal Kontur, ne? Was ist eigentlich konkret damit gemeint, wenn ich immer sage, Rituale sind wichtig, Tagesstruktur ist wichtig oder Bewusstheit, Achtsamkeit ist wichtig. Also wie man das auch in den Alltag übersetzt, das kommt gerade nochmal ganz schön raus, finde ich.
Das ist mir sehr wichtig, ja. Also vieles, vieles, wir haben ja nicht, auch nicht unendlich viel Zeit heute, aber vieles findet man auch auf meinem LinkedIn-Profil. Ich versuche dort immer wieder Tipps irgendwie weiterzugeben, die mir halt geholfen haben.
Ja, das
Übrigens
machst du.
auch, sorry.
Nein, das machst du absolut, ne? Also das ist ja letztendlich auch der Hebel oder der Ansatzpunkt gewesen, wo ich auf dich auch aufmerksam geworden bin, weil du das ja sehr erfolgreich tust. Aber mit erfolgreich meine ich jetzt gar nicht irgendwelche Klickzahlen oder irgendwelche Dinge, die damit rüberkommen, obwohl das auch alles der Fall ist, sondern mit erfolgreich meine ich wirklich, du schaffst es, Dinge in Worte zu fassen, Menschen ja, die sich dadurch auch angesprochen fühlen. Du hast unheimlich viel tolle Resonanz. Du bekommst die Kommentare von Menschen, die auch genau wissen, wovon du sprichst. Und das hat dich schon sogar ins Schweizer Fernsehen gebracht. In letzter Zeit warst du da sogar in einer tollen Doku zu sehen, die ich, wie ich dir schon erzählt habe, ungefähr zu 50% verstehen konnte. Ob meiner tollen Schweizerdeutsch-Kenntnisse, aber dich habe ich wenigstens verstanden. Ich glaube, du musst dir heute auch wahrscheinlich ein bisschen Mühe machen hier für uns, oder?
Ja, absolut. Ich muss mich schon konzentrieren und mir auch immer Mühe geben, um Hochdeutsch zu sprechen.
Ja,
Das
aber so
ist
Hut ab, weil ich habe
danke.
jetzt, als ich die Doku gesehen habe im Nachhinein, konnte ich ein bisschen mit dir leiden, was du dir dann antun musst, um das die ganze Zeit durchzuhalten, wahrscheinlich, wenn du mit mir immer sprichst.
Ich glaube, für uns ist es ein bisschen einfacher, weil wir ja auch in der Schule Hochdeutsch lernen und weil wir halt auch Hochdeutsch Bücher lesen und so.
Ah ja.
Aber es ist halt, also es ist nicht meine natürliche Sprache, ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um die Doku zu schauen und dass du dir die Mühe gemacht hast, um mein Schweizerdeutsch zu verstehen.
Ja, deins ist nicht schwer. Also wie sagt man, Mitgestalter der Sendung waren für mich schwieriger zu bewältigen. Aber
Okay.
das, was ich jedenfalls verstehen musste, habe ich, glaube ich, verstanden. Ja, was ich damit sagen möchte, ist, dass du eine unheimliche, unglaubliche Resonanz bekommen hast oder noch bekommst auf deine Posts und auf das Profil, was du ja auch genau mit der Intention erstellt hast, einfach Menschen aufzuklären und ja, Betroffenen hier Rat zu geben. Wir kommen nachher auch noch mal dazu. Dazu möchte ich dich unbedingt auch bitten, dass du am Schluss noch mal deine ganzen Kontaktdaten dann auch loswirst, beziehungsweise du hast ganz tolle Sachen auch am Start, die Menschen runterladen oder abonnieren können, wo du ganz viel Material bereitstellst für die mentale Gesundheit und für das Thema Burnout. Ja, und das leitet mich so ein bisschen schon dazu über, nochmal dazu zu kommen, wir waren am Anfang schon mal dabei bei dem Thema Verantwortung, bei dem Thema Burnout. Da wird ja wirklich oft gestritten, wer trägt hier eigentlich die Verantwortung und was würdest du dazu sagen? Es ist schon so ein bisschen angeklungen, aber hat hier für dich das Individuum selbst die Verantwortung? Haben die Unternehmen da eine Verantwortung? Ist das die Führungskraft? Was würdest du am ehesten sagen?
Beide tragen selbstverständlich Verantwortung. Auf LinkedIn vertrete ich ja ziemlich vehement die Meinung, dass der Arbeitgeber eine sehr große Verantwortung trägt, was auch so ist. Und das tue ich aber aus verschiedenen Gründen. Also erstens will ich gegensteuern, denn was aktuell passiert ist, dass mit Wellnessprogrammen, Yogakursen und Meditations-Apps versucht wird, das Problem zu lösen, welches wir besprochen haben, das halt besteht in der Arbeitswelt. Und das ist aber halt nichts anderes, als die Verantwortung auf die Schultern des Individuums zu verschieben. So quasi, hier hast du eine App, meditiere am Abend oder in deiner Freizeit und damit hat es sich's dann. Nun kann ich dir aber aus persönlicher Erfahrung sagen, dass den Stress, der beispielsweise durch eine toxische Führungskraft entsteht, den meditierst du halt einfach nicht weg abends. Auch wenn du 2 Stunden meditierst, wenn du am nächsten Tag wieder da bist und du wirst immer noch unfair behandelt oder nicht wertgeschätzt, dann bringt dir das halt nichts.
Ne, das ist auch absolut zynisch, ne? Also ich möchte das an der Stelle auch noch mal so deutlich sagen, wenn wir hier schon über sowas reden. Ich bin keine Gegnerin von Yoga, du auch nicht, das
Ich
weiß
auch
ich.
nicht,
Von
nein.
Yoga, von Waldbaden, von Meditations-App oder auch in der physischen Welt. Das ist alles, sind gute Methoden, die ihre Menschen und
Unbedingt,
ihre
ja.
Zuhörerschaft absolut erreichen und die auch sinnvoll sind. Aber es kommt absolut zynisch, wenn ich dann eben so ein toxisches Arbeitsumfeld habe, wie du das gerade beschreibst. Und wir machen dort drin die Menschen kaputt. Wir überarbeiten, überlasten die Menschen, wir stressen die Menschen. Und sagen dann, naja, jetzt musst du mal einfach mal mehr Yogastunden buchen, damit es weggeht. Also das empfinde ich als großen Zynismus da draußen.
Ja, absolut, das sehe ich auch so. Und mit dem Gegensteuern, was ich versuche, setze ich mich aber eigentlich gar nicht unbedingt für das Individuum ein, sondern ganz klar auch für das Unternehmen. Denn es sind die Unternehmen, die schlussendlich richtig, richtig viel Geld für die Konsequenzen bezahlen, von psychischen Problemen. Und damit meine ich nicht nur die direkten Kosten, die entstehen, wenn ein Mitarbeiter ausfällt, so wie ich. Natürlich musste mein damaliger Arbeitgeber 2 Jahre lang meinen Lohn bezahlen. Das ist bei uns in der Schweiz, glaube ich, ein bisschen anders als in Deutschland. Aber für gar nichts haben sie meinen Lohn bezahlt. Ich war nicht da. Aber das richtig Teure sind die Mitarbeiter, die dort bleiben, jeden Tag zur Arbeit kommen und keine Freude an ihrer Arbeit haben und sich nicht emotional mit ihrem Arbeitgeber verbunden fühlen, so wie wir das eingangs oder einleitend bereits besprochen haben.
Ja, so die innerlich
Und
gekündigten Menschen
noch,
und die resignierten Menschen, ne?
genau, ja genau. Und noch viel teurer sind die Konsequenzen, die auf Unternehmen wegen dem demografischen Wandel noch zukommen, wenn junge Talente nicht für das Unternehmen arbeiten wollen oder das Unternehmen halt nach kurzer Zeit wieder verlassen. Denn Mental Health ist für junge Menschen eine Top-Priority. Und nun kann man von der Gen Z oder der Gen Alpha halten, was man will. Aber Fakt ist, dass sie sich aussuchen werden können, wo sie arbeiten wollen und wo nicht. Deshalb müssen Unternehmen sich hier ja anstrengen, also und halt mehr tun als Meditations-Apps.
Ja, und diese Generationen suchen es sich ja auch schon aus, ne? Wir haben ja die Situation de facto schon. Ja, und da sind wir fast schon mitten im Thema, nämlich ich möchte noch ein bisschen was dazu gerne fragen, was du heute so alles tust, denn du hast dich ja eigentlich beruflich komplett gedreht, kann man sagen. Du bist jetzt gerade im Wandel, aber ich möchte nicht zu viel sagen, du kannst es gleich alleine sagen. Vom Angestelltenverhältnis eben jetzt in die Selbstständigkeit gegangen und machst da eine ganz, ganz wichtige Sache, wie ich finde, wo wir ja auch seit einigen Monaten jetzt zusammenarbeiten. Wir haben es schon gesagt. Ich bin froh und stolz, bei dir Boardmember zu sein und dir mit Rat und Tat zur Seite stehen zu dürfen bei dem tollen Projekt, was du machst. Aber erzähl uns selbst, was machst du?
Und ich bin noch viel stolzer darauf, dass ich auf deine Unterstützung und auf dein Wissen zählen darf. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Sowas von gerne.
Danke. Ja, eine Frage vorher war ja, welche Rolle spielt mentale Gesundheit jetzt in deinem Leben? Und unter Anbetracht dieser Frage jetzt, ja, eigentlich die größte, weil ich will jetzt sogar beruflich mich für dieses Thema einsetzen. Die Vision der Mental Health Company, die ich gegründet habe, ist es, das Unternehmen der Zukunft mentale Gesundheit und strategische Burnout-Prävention als elementare Bestandteile ihrer Unternehmensstrategie betrachten, weil genau das sollten sie sein. Denn Menschen sind die Träger sämtlicher Kompetenzen eines Unternehmens und können sie ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen, dann bringt das Unternehmen früher oder später in Schwierigkeiten. Und egal welche Zahlen wir anschauen, es geht halt wirklich in die Richtung, dass die mentale Gesundheit und das Burnout-Problem, dass das Unternehmen vor große Schwierigkeiten stellt. Und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, auch der demografische Wandel, mit dem sind Unternehmen halt auch konfrontiert. Und das ist auch nicht einfach eine Erfindung. Die nachkommenden Generationen werden sich aussuchen, wo sie arbeiten wollen und wo nicht. Und hier wollen wir Unternehmen vor allem mit unserem Leadership Program for Young Talents unterstützen, indem wir junge Führungskräfte in ihrer Entwicklung begleiten und sie dabei unterstützen, sowohl sich selbst als auch ihre Teams gesünder führen zu lernen. Denn oft wird ja mit dem Finger auf Führungskräfte gezeigt und gesagt, ja, schlechte Führung ist schuld, dass so viele Leute ausbrennen und krank werden oder das Unternehmen verlassen. Aber wer hilft denn den Führungskräften dabei? Also wer erklärt ihnen, was mentale Gesundheit ist, was Burnout ist und wie man es verhindert? Und dort wollen wir halt ansetzen und das beinhaltet die Vermittlung von Kompetenzen rund um das Thema Stress. Bedeutet aber auch zu lernen, dass Stress nicht nur negativ ist, sondern dass man Stress auch zu seinem persönlichen Vorteil nutzen kann, weil das ist auch so ein Phänomen, das halt leider viele Junge betrifft. Sie haben richtig Angst vor Stress und wollen deshalb auch keine Verantwortung oder keine Führung übernehmen. Und das stellt aber Unternehmen auch vor riesengroße Probleme, weil wenn niemand mehr führen will, ja. Das
Ja.
wird dann stelle ich das stelle ich mir dann ziemlich schwierig vor für die Zukunft von Unternehmen. Unser Programm beinhaltet auch Techniken zur Wertschätzung und zum besseren Verständnis von individuellen Persönlichkeiten, sowie die Entwicklung von Kompetenzen, um proaktiv auf stressauslösende Situationen zu reagieren, die ja je nach Persönlichkeit variieren können. Ist ja nicht bei jedem Mensch gleich, aber das muss man halt wissen oder verstehen, finde ich oder finden wir.
Ja, Mensch, das sind so viele tolle Ansatzpunkte, die du da in Unternehmen reinbringen möchtest. Und ich habe dir
Danke.
schon ganz oft gesagt, also was ich Positives von deinem Programm oder von deiner ganzen Company halte. Und wahrscheinlich würdest du das ähnlich beurteilen, dass wenn es für dich damals schon eine Mental Health Company gegeben hätte oder für deine Führungskräfte, dass das mit Sicherheit vielleicht eine ganze, ganze Menge hätte besser machen können, beziehungsweise hätte dich irgendwo abholen können in deinem Erkrankungsprozess, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, absolut, definitiv. Denn ich habe auf meinem Weg oder in meiner Ausbildung, auch in meiner praktischen Erfahrung, sehr vieles gelernt. Aber ich habe halt absolut gar nichts über mentale Gesundheit und die Bedeutung von diesem Thema gelernt. Ich habe auch nichts gelernt, was Burnout ist und wie es entsteht und wie ich es verhindern kann. Ich habe auch nicht verstanden, dass mit jedem Menschen irgendetwas passiert, wenn er über zu lange Zeit chronischem Stress ausgesetzt ist. Es brennen ja nicht alle aus und es brechen auch nicht alle zusammen, aber chronischer Stress und eben nicht akuter Stress, sondern chronischer Stress wirkt sich in irgendeiner Form negativ auf eine Person aus. Und es gibt halt Wertekonflikte und mangelnde Anerkennung und so weiter. Das führt alles auch zu Stress. Das habe ich nicht verstanden. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass man präventiv enorm viel erreichen kann, wenn man nur schon über diese wichtigen Themen aufgeklärt wird und wenn man halt eben Führungskräfte bei diesen Themen begleitet.
Ja,
Das
definitiv. Also da tut ihr was ganz, ganz Wichtiges. Remo, wir müssen zum Ende kommen. Wir haben am Anfang schon gesagt, wir könnten wahrscheinlich 5 Podcasts hier draus machen, aber ich habe schon gleich gesagt, als wir uns kennengelernt haben, du musst in den Podcast und du hast auch
Okay.
gesagt, vielleicht kommst du dann irgendwann nochmal wieder, wenn die Company jetzt fertig aufgebaut ist, wenn ihr mit eurem Programm schon so ein bisschen an den Start gegangen seid. Sag doch bitte aber noch den Zuhörenden ein paar Worte dazu. Was können sie bei dir vielleicht bekommen? Wie können sie mit dir in Kontakt kommen? Du hast einen ganz tollen Newsletter, wie ich finde. Das ist zum Beispiel etwas, was ich hier auf jeden Fall nennen möchte. Also jedem würde ich das empfehlen, der sich auch nur im geringsten mit mentaler Gesundheit beschäftigen möchte, diesen Newsletter auf LinkedIn zu abonnieren. Aber du kannst vielleicht noch ein bisschen was sagen. Wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes nochmal.
Vielen Dank. Es bedeutet mir immer sehr, sehr viel, wenn ich so nette und unterstützende Worte von dir bekomme, weil ich sehr viel von dir halte und von deiner Meinung halte. Vielen Dank dafür. Ja, ich habe mein LinkedIn-Profil, wo ich regelmäßig poste und versuche, Wissen und Tipps zum Bereich oder im Bereich mentale Gesundheit zu teilen. Ich habe den Newsletter, den ich einmal pro Woche schreibe. Ich habe ein Toolkit quasi gebaut, wo ich so meine wichtigsten Learnings und Erkenntnisse aus den 3 Jahren Burnout und Depression, nenne ich es, zusammengefasst habe. Den habe ich auch auf meinem LinkedIn-Profil, kann man den downloaden, der halt vor allem Betroffene, die gerade mit ihrer mentalen Gesundheit vielleicht zu kämpfen haben, unterstützen soll. Und sonst habe ich meine Website, www.mentalhealthcompany.ch, wo Unternehmen, mich auch kontaktieren können. Genau, das ist so
Ja,
das.
wunderbar. Ich danke dir nochmal dafür. Und ja, jeder, der dich kennenlernen möchte, der sich mit dir vernetzen möchte und oder der dich als Unternehmensentscheider, Entscheiderin in Anspruch nehmen möchte und denkt, meine Führungskräfte, meine Teams können absolut hier von Mental Health Programm und dem Leadership Programm profitieren, dem oder der lege ich ans Herz, sich auch unbedingt mit dir in Kontakt zu setzen. Remo, ich danke dir tausendmal, dass du heute da warst und vor allem auch so offen und ehrlich über deinen eigenen Weg, über deine Story gesprochen hast. Ich weiß, dass dir das nicht immer leicht fällt. Du hast mir das auch gesagt, deine Posts fallen dir auch nicht immer leicht, aber du tust es trotzdem wirklich aus dem höheren Gut heraus, weil du dein Warum dahinter gut kennst und dich dafür entschieden hast. Also Hut ab, dass du das gemacht hast und vielen, vielen lieben Dank, dass du es heute auch hier im Podcast geteilt hast.
Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, du hast eigentlich alles gesagt. Also es fällt mir wirklich nicht leicht, aber ich finde es halt extrem wichtig und ich weiß, dass das Thema immer größer wird Und ein ganz wichtiger Schritt ist, also ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Besserung ist, darüber zu sprechen und aufzuklären und das Problem in den Griff zu kriegen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig.
Ja, super. Grüße nach Zürich. Mach's gut.
Danke. Tschüss.
Ciao.